Direkt aus Europa, Nummer 442, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Zu dieser Ausgabe des Länderreports begrüßt Sie Martin Steinhage. Guten Tag. Vielleicht haben Sie es schon gewusst, der heutige 5. Dezember ist der internationale Tag des Ehrenamtes. Und weil das so ist, befassen wir uns heute mit dem Millionenheer der freiwilligen Helferinnen und Helfer. Allein in Deutschland setzen sich weit über 20 Millionen Menschen für gemeinnützige Zwecke ein, in Kirchengemeinden und Sportvereinen, bei Kultureinrichtungen und im Naturschutz oder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Ehrenamtlichen kümmern sich um Alte und Behinderte, sie helfen Flüchtlingen und Kindern in Not. Ohne dieses millionenfache Engagement würde unser Gemeinwesen wesentlich schlechter funktionieren. Am Beispiel der Hansestadt Bremen zeigt unsere Landeskorrespondentin Almut Knigge, wie sehr bürgerschaftliches Engagement zum Zusammenhalt der Gesellschaft beiträgt.
Trauerland e.V. sucht Begleiter für Kinder und Jugendliche.
Man wird gebraucht.
Weltladen sucht Mitarbeiter im Verkauf.
Meine Motivation ist hauptsächlich, um den Leuten zu helfen, weil ich denke, sie sind einfach darauf angewiesen, dass sie sehen, dass sie willkommen sind und weil sie es alleine auch kaum schaffen können.
Gesucht, Leitung eines Sprachtreffs für Migrantinnen. Das AWO-Kinderhaus sucht jemanden, der mit Kindergartenkindern Fußball spielt.
Ja, das ist für mich eine Kraftquelle.
Betreuer für musikalische Früherziehung gesucht.
Wir wollten gerne mal was Gutes tun für die Leute.
Wer liest im Altersheim Zeitung vor?
So, und uns kann das auch passieren, dass wir mal in Schwierigkeiten kommen später.
Besuchsdienst für Häftlinge sucht Interessierte.
Man muss ganz viel Liebe zu den Menschen mitbringen. Ja. Ganz viel. Und auch ganz offen sein.
Suppenengel brauchen Unterstützung bei der Essensausgabe.
Engagement ist ein Bürgerrecht und keine Bürgerpflicht.
Ein Fest für das Ehrenamt in Bremen-Walle. Die Fotoschule Westend lädt zur Ausstellungseröffnung. Das Thema freiwillig. Die Wände sind voll mit den unterschiedlichsten Gesichtern und den unterschiedlichsten Alltagsszenen. Retter am Strand von Lesbos, Lesepaten an den Grundschulen. Allen ist gemeinsam, sie arbeiten ehrenamtlich. Ein Ergebnis des Ehrenamtes, man wird ausgeglichener. Ein anderes, wissenschaftlich belegt, Ehrenamtler leben länger, 5 bis 7 Jahre. Das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Michigan. Und es zeigt auch das Foto der alten Dame, die im Garten mit 2 kleinen Kindern tobt. Liesel Onken, Jahrgang 1938, hat 2 Kinder und 3 Enkel. Fast 40 Jahre hat sie als Lehrerin gearbeitet und seit der Rente engagiert sie sich im Naturschutz und im Kinderhospiz Jona.
Ja, das ist für mich eine Kraftquelle,
sagt die Rentnerin und klingelt an einem Einfamilienhaus in Schwanewiede.
Kommen Sie rein. Ich habe dir eine Kleinigkeit aus unserem Garten.
Eine junge Frau und ein kleiner Junge fallen ihr um den Hals. Liesel Onken hat die Familie begleitet, als vor Jahren die kleine Tochter im Sterben lag. Schon das 2. Kind in der Familie, das nur knapp 1 Jahr alt geworden ist.
Das ist Ferris. Den habe ich kennengelernt, als er 3 Jahre alt war.
Liesel Onken kam in die Familie, um die Mutter zu entlasten und sich um die gesunden Kinder zu kümmern.
Ich war bis 2010 hier. Nachdem die kleine Schirin gestorben war, bin ich noch mal ein halbes Jahr gekommen.
Jetzt ist sie so etwas wie eine Oma für die Familie geworden. Wie findet man den richtigen Platz für sich? Wo kann man am besten helfen, seine Talente einbringen? Was muss man bedenken? All diese Fragen beantworten zum Beispiel Freiwilligenagenturen, die es bundesweit beinahe flächendeckend gibt. Wie in Bremen, wo 42% der Bevölkerung ein Ehrenamt haben. Das ist schon richtig viel. Der Bundesdurchschnitt liegt geschätzt bei 36-38%. Freiwilligenagenturen sind so etwas wie Navigationshilfen für Menschen, die sich engagieren wollen. Die meisten arbeiten im Stillen. Birgit Pfeiffer, Geschäftsführerin der Bremer Freiwilligenagentur, bedauert das ein bisschen.
Weil es eine Qualität als Bürger und Bürgerin einer Stadt ist.
Also als erstes ist die Idee da, ich könnte das mal machen. Und die Motive sind sehr vielfältig. Das Sinnmotiv ist sicherlich eines der stärksten, dass Leute sagen, ich mache irgendwie einen Job den ganzen Tag, aber ich merke, das erfüllt mich nicht mit Sinn. Das zweite ist, dass Menschen aufmerksame Menschen sind und mitkriegen, was in dieser Welt so passiert und dann merken, ah, okay, wir haben hier viele Flüchtlinge, da würde ich mich gerne engagieren oder sie erleben Obdachlose in der Bremer Innenstadt und sagen, ah, das wäre eigentlich auch mal eine gute Gelegenheit, da könnte ich auch was tun. Die, die sich überwiegend engagieren, sind Leute zwischen 14 und 28. Wer sich engagiert, der fühlt sich als Teil dieser Gesellschaft. Wer das nicht tut, fühlt es nicht.
In Deutschland engagieren sich rund 23 Millionen Menschen ehrenamtlich, aber die Dunkelziffer ist groß. Die meisten beim Sport. 8,6 Millionen sind das. Raimund Michels ist einer davon. Bereits seit 20 Jahren besteht das Kinderbewegungszentrum von 1860 Bremen, einem Sportverein. Begründet hat es Raimund Michels, als er 1983 eine Eltern-Kind-Gruppe des Vereins übernahm. Aus einer Gruppe wurden im Laufe der Jahre viele. Denn sein besonderes Konzept beim Kinderturnen war Musik in Verbindung mit ausgefeilten Turnlandschaften aus Matten und Turngeräten, in denen sich bis zu 80 Personen austoben können. Weil der ständige Auf- und Abbau auf die Dauer aber zu anstrengend wurde, haben die Bremer 1996 eine feste Installation entwickelt, die Kinderbewegungslandschaft. Mittlerweile sind so über 60.000 Kinder spielerisch an Sport herangeführt worden. Und Nachahmer in Deutschland gibt es viele.
Womit alle Freiwilligenagenturen zu tun haben, und das ist in dieser Flüchtlingszeit auch sehr offensichtlich geworden, dass viele Menschen weniger und weniger eine Organisation brauchen, um sich zu engagieren. Das ist schon auch eine Entwicklung, die wir schon seit einer Weile kennen, die jetzt aber tatsächlich angewachsen ist. Also dass ja, das Engagement in Initiativen wieder viel angesagter ist. Dass man nicht sofort einen Verein gründet oder wenn man einen Verein gründet, dann ist der Verein eigentlich nur die organisatorische Hülle und die Organisationsform ist eigentlich sozusagen basisdemokratisch wie eine Initiative. Und das ist auch ein bisschen herausfordernd für die Freiwilligenagenturen, weil sie merken, diese Gruppen brauchen uns irgendwie nicht.
Ehrenamtliche springen immer wieder für den Staat ein. Sie sind so etwas wie eine zivilgesellschaftliche Feuerwehr. Was geht überhaupt noch ohne sie und wie reagiert der Staat?
Wir machen uns das sehr leicht, wenn wir sagen, Staat zieht sich zurück und baut auf Ehrenamt. Weil eigentlich müssen wir uns die anderen Fragen stellen. Wie wollen wir eigentlich hier zusammenleben?
Die Antwort der Suppenengel? Kochen. Morgens um 8:30 in der Bremer Neustadt. In der Küche der Suppenengel dampft es schon im Kochtopf. Grünkohl mit Mettwurst und Kassler stehen auf dem Speiseplan. Milchreis, Obstsalat und jede Menge belegte Brote. Was die Lebensmittelspenden und der Vorratskeller ebenso hergeben.
Grünkohl und Rosenkohl, das sind beide Sachen, die mag ich überhaupt nicht.
Also wird Rosenkohl geputzt. 10 große Säcke, knapp 50 Kilo, müssen in die Kühlkammer. Zeit für Gespräche. Mit Peter Falting zum Beispiel, dem Geschäftsführer. Er ist der zweite Festangestellte bei den Suppenengeln. Alle anderen arbeiten ehrenamtlich. Peter Falting ist promovierter Physiker und selbst erfahrener Beihilfeempfänger, wie er von sich sagt, bevor er zu den Suppenengeln gekommen ist.
Kommen hier in Auffanglager, in Übergangswohnheime und sind eigentlich völlig getrennt und losgelöst von der Situation der Obdachlosen. Das mag sich vielleicht jetzt in naher Zukunft ein bisschen ändern, wenn diese Flüchtlinge auch in den Wohnungsmarkt drängen. Aber auch da sehe ich ehrlich gesagt rein objektiv noch keinen großen Grund, dass sich dieser soziale Konflikt noch verschärft. Um solchen sozialen Konflikten ein bisschen zumindest vorzubeugen, haben wir uns das ausgedacht, dieses Flüchtlinge kochen für Obdachlose. Das heißt, wir fahren tatsächlich in die einzelnen Übergangswohnheime mit Leuten von uns und kochen zusammen mit den Flüchtlingen dort vor Ort Rezepte nach die von den Flüchtlingen kommen.
Beim letzten Mal gab es Kichererbsensuppe mit Hähnchenfleisch.
Das ist eine solidarische Maßnahme und auf diese Art und Weise beugen wir zumindest im Kleinen ein bisschen diesen sozialen Konflikt vor.
Früher kam einfach viel mehr Interesse und das fällt jetzt ziemlich weg.
Britta Klocke hat lange bei der Inneren Mission in Bremen für und mit Obdachlosen gearbeitet.
Wir brauchen auch dringend Personal hier. Wir brauchen Erzieher, wir brauchen Betreuungshelfer und die bewerben sich alle in der Flüchtlingshilfe. Es ist einfach Natürlich auch eine schöne Arbeit, weil es Menschen sind, wo die Hilfe sichtbarer ist dann als eben bei Wohnungslosen. Weil wir haben ja da ewig diesen Drehtüreffekt. Es sind ja ganz wenige, die wirklich ihr Leben verändern können.
Die Konkurrenz um Hilfe ist im Moment also eher noch eine Konkurrenz um Helfer und Aufmerksamkeit.
Wie viele Liter sind das jetzt?
Das sind so ungefähr heute so 30, 35 Liter.
Mittlerweile ist es Mittag geworden. Der Grünkohl ist fertig, knapp 100 Stullen sind geschmiert und um 13 Uhr startet die Essensausgabe im Leuthof in einer stillgelegten Senatskantine mitten in der Bremer Innenstadt. Bis zu 300 Kunden haben die Suppenengel täglich. Alles ist extrem gut durchorganisiert. Doch bei vielen merkt man die Scham. Spenden, vor allem Lebensmittelspenden, sind etwas anderes als staatliche Geldtransfers. Es gibt auch eine kleine Kleiderkammer. Ein paar Frauen wühlen in den gespendeten Sachen.
Für die Flüchtlinge natürlich wird es natürlich mehr gegeben als für uns. Das ist klar, wir müssen unsere Sachen erarbeiten. Wie weiter soll das gehen?
Ja, wie soll das gehen? Das geht, weil es immer noch unglaublich viele Menschen gibt, die sich engagieren. Auch wenn die Arbeitswelt sich geändert hat und damit auch das Engagement.
Der Umfang des Engagements sinkt. Ja? Also die durchschnittliche Engagementdauer pro Woche, die war mal bei 3 bis 5 Stunden und die ist jetzt bei 2 Stunden gelandet.
Es müssen also immer mehr Leute gewonnen werden.
Die Leute organisieren sich einfach und die brauchen keine Verfasstheit dafür. Die brauchen auch keine Freiwilligenagenturen oder keine Qualifizierung oder sonst was. Die tun das einfach. Es gibt immer so einen Spruch, Ehrenamt braucht Hauptamt. Und wir machen gerade die Erfahrung, nö, Ehrenamt braucht Hauptamt gar nicht unbedingt. Ich finde das mit dem Blick auf Bürgergesellschaft super, großartig und bin gespannt, wie wird es sich entwickeln. Also wie viel Organisation braucht es dann irgendwann doch? Aber erstmal finde ich das eine gute Nachricht.
Ohne Ehrenamt geht wenig gemeinnützige Arbeit am Beispiel Bremen. Sie hörten eine Reportage unserer Landeskorrespondentin Almut Knigge. Für ihr Interesse am Länderreport bedankt sich Martin Steinhage.
Deutschlandradio Kultur.
Frauentag präsentieren wir Ihnen ein neues Hörspiel. Eine Frau steht im Mittelpunkt. Sie hat, obwohl eingefleischte Stadtbewohnerin, eines Tages beschlossen, aufs Land zu ziehen, in ein nicht ganz leicht erreichbares Tal. Im Lauf der Jahre macht sie dort so ihre Erfahrungen. Die Autorin hat schon einige Features geschrieben, aber dies ist ihr erstes Hörspiel. Viel Vergnügen.
Das Dorf ist überall. Ein Landtagebuch. Hörspiel von Beate Becker.
Besuch aus der Stadt.
Irgendwann wird hier alles zugewachsen sein. Menschen wird es hier dann nicht mehr geben. Milane und Bussarde werden das Tal überwachen. Mauswiesel werden hier herumtoben und Wildschweine werden hier ein freies Leben führen können.
Hier sieht es ja aus wie vor 100 Jahren.
Ja. Mensch, da bringe ich nächstes Mal meine Kamera mit.
Was macht denn ihr hier den ganzen Tag?
Ja, ich sitze am Schreibtisch und arbeite. Was sonst?
Fehlt dir nicht der Input?
Nö, wieso?
Ja, kein Theater, kein Kino, kein Konzert, nichts.
Keine Kneipe.
Also ich stelle mir das echt langweilig vor.
Ja, du musst ja auch nicht hier wohnen. Ja, ich wohne ja hier. Ja, hier muss man eben alles selber machen. Seht ihr das da hinten?
Was
ja, da die Hügel. Aha. Das waren früher Weinberge. Mhm. Aber der Anbau hat sich irgendwann nicht mehr gelohnt. Das ist ja alles auch gar keine richtige Natur hier. Mhm. Der Schwarzwald war ja früher auch ein Laubwald mit Eschen, Ulmen, Eichen und Linden.
Ach, wirklich?
Ja, und das da hinten, seht ihr das? Das ist die Hirsauer Kapelle. Aha. Da sind wunderbare Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert freigelegt worden.
Toll, toll.
Mhm. Echt? Das ist ja ist interessant. Glaubt man jetzt gar nicht so offen.
Sogar mit Reisebussen kommen die hierher, ja. Mhm. Die ist jetzt abgeschlossen. Aber wenn ihr wollt, wir können den Schlüssel holen und bei Herrn Lang in der Hauptstraße.
Das ist ganz lieb, es ist jetzt echt schon spät geworden.
Ach so, aber da vorne hier, ne? Seht ihr das? Die Höhle, das ist das Frifraloch.
Was?
die Freifrauenhöhle. Ja, da soll eine Einsiedlerin gewohnt haben, die nachts immer ihre Runde gedreht hat. Mhm. Ja, da können wir auch mal hinspazieren. Da hat man einen wunderbaren Ausblick auf das Glantal.
Das machen wir nächstes Mal, ne?
Genau, beim nächsten Mal. Ja. Wir müssen auch langsam los. Wir haben ja doch echt noch eine ganze Strecke vor uns.
Ja, und morgen früh geht's weiter. Wir müssen früh raus.
Ich habe einen Termin beim Aufsichtsrat und...
Aber, Liebe, es war so schön, dich zu sehen. Das Essen war super lecker. Vielen, vielen Dank.
Eure Pfälzer Bratwürste sind echt unschlagbar. Halt die Ohren steif. Hm? Lass sie nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ja.
Also, Liebe, ciao. Ne? Es war ganz, ganz schön.
Ciao.
Ja, tschüss. Ciao, mach's gut. Tschüssi. Ja, und Kreativität kam ja immer aus der Provinz und nicht aus den Metropolen. Ne?
Genau.
Hat Heino Müller mal gesagt. Ciao, mach's gut. Ciao.
Ruf an.
Ja, tschüss. Gute Fahrt. Ciao. Tschüss.
Ciao.
Im Abendslicht ist die Landschaft rötlich. Jeder Baum hat eine andere Form und jedes Holz einen anderen Farbton. Kein Tag ist wie der andere. Die Blätter leuchten von innen. Ich lebe hier nicht mit den Jahreszeiten, sondern ganz darin. Herbst, Winter, Frühling, Sommer. Ein Fasan überquert zufrieden die Straße. Er hat Zeit und geht langsam.
Jetzt ist draußen alles weiß. Fast erstarrt, gefroren. Es schneit. Es wird weißer und weißer. Ich gehe abends nie aus.
Ich muss also zum Glück heute nirgendwo mehr hin.
Was Schnee kann, plötzlich fährt kein Auto mehr.
Wir sind ja total eingeschneit.
Eingeschneit im Pelserwald.
Es schneit durch die Ritzen unserer alten Haustür. Im Flur hat sich ein kleiner Schneeberg gebildet.
Früher war in die Toilette im Garten.
Eisblumen wachsen an den Fenstern.
Das muss noch schlimmer gewesen sein.
Ich überlege, was wir noch im Haus haben. 5 Eier, Kartoffeln, Äpfel, Brot vielleicht. Wenn der Brotwagen durchkommt. Eigentlich kommt er 3-mal in der Woche. Schon von Weitem hört man das Hupen. Besser ist es, man bestellt vor. Einen Halbpfünder aus Roggen oder aus Weizen. Der Bäcker im nächsten Dorf öffnet um 5 Uhr. Wenn man um 7 Uhr Brezeln oder Mohnbrötchen kaufen will, sind sie ausverkauft.
Ja, morgen gibt's Pfannkuchen mit Apfelmus, wenn ich hier nicht mehr wegkomme.
Wirklich? Ja!
In unserem kleinen Dorf mit 400 Einwohnern gibt es kein Geschäft. Der nächste Supermarkt ist 7 Kilometer entfernt. Hier macht man alles mit dem Auto. Man kennt die Autos der anderen und die Autokennzeichen. Oft winkt mir jemand aus einem Auto und dann weiß ich gar nicht, wer das ist. Es ist Sonntag.
Hier ist jeden Tag Sonntag.
Ich gehe morgens in den Wald. Spazieren. Alleine. Deshalb bin ich ja hier. In der Natur. Ich begegne nie jemandem. Selten. Nur die Städter gehen spazieren. Hier arbeitet man im Wald. Ich mag die Einsamkeit, das Verwilderte und das Vergessene.
Ich setze einen Fuß vor den anderen und lasse meine Gedanken fliegen. Auf meinen Spaziergängen möchte ich etwas ganz Besonderes denken. Heute kommt aber nichts.
Der alte Mann mit Rollator steht wieder an der Ecke. Er ist ganz steif. Wenn er den Kopf dreht, dreht sich der ganze Körper mit. Heute spreche ich ihn an.
Moje! Auch Moje. Schon so früh auf den Beinen?
Ich bin 84. Meine Frau ist mit 70 gestorben. Mitten in der Nacht ist sie aufgewacht und hat den Lichtschalter gesucht. Das hat sie sonst nie gemacht. Ich habe gesagt, Marilit, träumst du? Dann hat sie sich vorne an meinem Nachthemd festgekrallt und ist gestorben.
Es tut mir leid.
Sie wollte immer einen schönen Tod. Das war vor 10 Jahren. Seit 30 Jahren sind wir hier. Hm. Sie sind aber nicht von hier. Wie schreiben Sie sich? Und wo wohnen Sie?
Wir wohnen da vorne im alten Bahnhof. Ach so. Nein, wir sind nicht von hier. Ich komme aus dem Schwarzwald und mein Mann ist Pfälzer.
Wie immer sind wir ganz alleine draußen. Kinder sieht man keine. Eine Frau steht auf ihren Besen gestützt vor dem Haus. Sie hat ihre Arbeit unterbrochen und schaut zu uns herüber. Sie schaut einfach nur.
Das Leben der anderen scheint hier manchmal interessanter zu sein als das eigene.
Guten Tag.
Jeder kennt jeden, jeder beobachtet jeden, jeder beneidet jeden. Ich beobachte sie. Wenn kein Feind mehr da ist, sucht man ihn im Nachbarn.
Mama, kommst du?
Guten Tag.
Jeder grüßt jeden, auch wenn man sich nicht kennt.
Ich habe 9 Urenkel, 8 Enkel, 3 Kinder.
Oh.
Ja, und bin doch allein. Hm. Nächsten Sonntag kommt die Tochter. Die ist in der Türkei verheiratet mit einem Ami.
Ach.
Die Kleinste wird getauft. Ja. Die andere ist schon.
Hm?
Meine Nachbarn arbeiten bei der Polizei, sind Soldaten oder Elektriker. Die Frauen gehen putzen. Panzer brettern durch das Dorf. Am Himmel schwer beladene Militärflugzeuge. Dass wir hier so abgelegen wohnen, das scheint nur so. Wir leben im Zentrum, im Mittelpunkt des Weltgeschehens. Rammstein befindet sich wenige Kilometer von hier. Kampfdrohnen sollen von hier gesteuert werden. Verletzte Soldaten aus den Krisengebieten werden in Landstuhl notoperiert, bevor sie in die USA ausgeflogen werden. Sie wissen später nicht, dass sie in der Pfalz waren. Im Supermarkt schieben amerikanische Soldaten ihre Einkaufswagen im Kampfanzug und schweren Stiefeln.
Beerdigung.
Annie Lang ist tot. Meine Nachbarin. Und bei Annie Lang, die genauso heißt und auch schon 84 ist, sich aber bester Gesundheit erfreut, steht das Telefon nicht still.
Ich schläfe aber noch.
Wir sind zusammengekommen, weil wir Abschied nehmen müssen von Annie Lang. Annie Lang, geborene Fischer, ist letzten Sonntag im gesegneten Alter von 94 Jahren verstorben. Und wir sind hier, weil wir den Angehörigen unsere Anteilnahme zeigen möchten.
Der Friedhof ist voller Menschen. Fast das ganze Dorf ist gekommen. Der Pfarrer kannte und mochte Annie Lang. Wie er sie so beschreibt, steht sie auf einmal vor mir. Sie war bei der Frauenhilfe aktiv. Wenn man an ihrer Tür klingelte, dauerte es immer ein Weilchen, bis sie öffnete. Die Beine. Der Pfarrer ist ergriffen vom Chorgesang, stützt sich auf den Sarg und fängt an zu weinen.
Kommst du mit nach der Beerdigung ins Gemeindehaus zum Kaffee?
Nee, ich gehe noch ein bisschen spazieren.
Aber nicht alleine, oder?
Doch, wie immer.
Die Trauergemeinde geht zum Grab. Ich versuche, mich möglichst unauffällig zu entfernen. Was nicht möglich ist. Das ganze Dorf sieht, dass ich weggehe. Dieses Mal nehme ich nicht meinen täglichen Weg. Ich gehe anders. Ich laufe einfach los. Ich möchte raus aus dem Tal, hoch, nach oben und eine weite Sicht haben.
Musik
Das Dorf ist überall. Ein Landtagebuch. Hörspiel von Beate Becker. Es spielten Katja Sieder als Erzählerin und ich. Er, Rainer Furch, Kind, Luis Simois. Anni Lang, Katharina Matz. Komposition und Tuba, Roland Wanecek. Regie, Beate Becker und Judith Lorenz. Produktion, Deutschlandradio Kultur mit dem Hessischen Rundfunk 2016.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 441. Wenn man von deutscher Gartenarchitektur spricht, denkt man zuerst an die landschaftsgärtnerischen Kunstwerke, die Fürst Pückler in Wörlitz, Branitz und Babelsberg geschaffen hat. Das Vorbild waren die englischen Landschaftsgärten, aber Fürst Pückler legte sehr viel mehr Wege an, als man sie in England hat, und schuf auf diese Weise viel mehr Sichtbeziehungen und Blickachsen. Den breiten Uferweg an der Havel um den Babelsberg herum hat schon Lenné angelegt, aber Fürst Pücklers viele kleine Wege führen den Besucher fast unbemerkt zu immer wieder neuen schönen Aussichten und Blickachsen, die den Park größer und geheimnisvoll erscheinen lassen. Man geht ein paar Schritte und da taucht in der Ferne ein kleiner Hügel auf. Wenn man weitergeht, wirkt er schon zum Greifen nahe, aber beim übernächsten Schritt sieht man ihn nicht mehr. Er scheint verschwunden zu sein. In Babelsberg, einem Stadtteil von Potsdam, wurde ein Schloss gebaut und den Schlosspark sollte zunächst Peter Josef Lenné anlegen, aber nach 9 Jahren wurde er von Fürst Pückler abgelöst. Lenné hatte Schwierigkeiten mit dem sandigen Boden, in dem das Regenwasser so schnell versickerte, dass die Pflanzen nicht gut wuchsen und viele Anpflanzungen verdorrten. Wasser aus der Havel mit einer Dampfmaschine heraufzupumpen war teuer, aber anders ging es nicht. Die große Dampfmaschine versteckte Fürst Pückler in einem Maschinenhaus, das wie eine neogotische Burg aussah. Mit dem Wasser wurden auch Fontänen, Wasserfälle und andere Wasserspiele betrieben und auf dem Babelsberg auch ein See angelegt. Der See auf dem Berg ist bis zu 1 Meter tief. 4 kleine geschwungene Inselchen werden sanft vom Wasser umspült und auf einer wächst ein Apfelbaum, der an eine Geschichte des dänischen Märchendichters Martin Andersen erinnern soll, in der es heißt, dass ein Schwan in der Waldeinsamkeit über einen See flog und auf einer Insel mit einem Apfelbaum ein goldenes Ei fallen ließ. 100 Jahre lang war in dem See kein Wasser mehr, aber nun wurde wieder Wasser aus der Havel hineingepumpt. Um die Rekonstruktion dieses 120 Hektar großen landschaftsgärtnerischen Kunstwerks hat sich von 1972 bis 2008 mit einer einjährigen Unterbrechung vom Juli 1989 bis August 1990 Herr Eisbein gekümmert. Als er da angefangen hat, verfügte er nur über einen Traktor, ein Pferdegespann, eine Motorsäge und 7 Mitarbeiter. Wegen der Grenze zu West-Berlin umfasste das Gelände nur 2/3 des heutigen Parks, und an Rekonstruktion war noch nicht zu denken. Es ging erstmal nur darum, die Verwilderung zurückzudrängen. Der Park ist seine Leidenschaft und sein Leben. Um den Park rekonstruieren zu können, hat er sich alte Pläne angesehen. Was im Berliner Stadtschloss archiviert gewesen war, ist im Zweiten Weltkrieg verbrannt, aber auf dem Dachboden des Babelsberger Gärtnerhauses hat man noch eine Mappe mit alten Plänen gefunden, und darunter war auch einer von 1880. Außerdem hat er Briefe und Tagebücher ausfindig gemacht und ausgewertet. In einem Familienalbum, das ein Babelsberger Blumenhändler den Gartenrestauratoren geschenkt hat, hat er ein Foto entdeckt, das 1935 von der Viktoriahöhe im Park Babelsberg in Richtung Pfingstberg aufgenommen worden war. Auf diesem Foto waren die Bäume nicht so hoch, wie sie hätten sein müssen. Er nimmt an, dass man sie nur bis zu einer Höhe von 8 Metern hat wachsen lassen, um eine Sichtbeziehung zwischen den beiden Anhöhen herzustellen, und vermutet, dass diese Weitsicht über die Havel hinweg eine der von Fürst Pückler angelegten großen Blickachsen war. Um sie wiederherzustellen, haben sie im Winter 75-76 dort 300 Eichen fällen lassen. Lenné und Pückler wussten, dass das, was sie da angelegt haben, erst nach mehr als 150 Jahren zur vollen Entfaltung kommen würde und sie ihr Kunstwerk deshalb selber nie erleben würden. Was sie sich vorgestellt haben, versuchen Herr Eisbein und seine Kollegen wiederherzustellen, aber so ein Park braucht sehr viel Zeit. Das war die Übungsaufgabe zu der Klasse Robe Nummer 441. Danke.